Not lehrt beten. Ich denke, diese Aussage, die hat sich ja schon oft bewahrheitet. Denn wie viele Menschen rufen ja nach Gott, wenn ihnen das Wasser bis sprichwörtlich eigentlich bis zum Hals steht. Herr, hilf, Herr, rette mich, schenk mir doch dieses oder jenes. Und oftmals wird ja auch ihr Rufen erhört. Sie erfahren die Hilfe Gottes. Aber danach ist alles wieder beim Alten. Sie leben ihr Leben wieder weiter ohne Gott, ohne den Glauben an Jesus, obwohl sie doch sein Eingreifen so wunderbar erlebt haben. Aber zum Glück gibt es auch das Gegenteil. Und das werden wir heute sehen, wenn wir uns mit der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten beschäftigen. Er suchte nämlich Hilfe bei Jesus, weil er in einer riesigen Notlage war und fand dadurch mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus. Und ich möchte uns jetzt mal diese Geschichte lesen. Sie steht ja im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Verse 43 bis 54. Da steht Folgendes. Nach den 2 Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei, und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als 2. Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Der Herr Jesus befand sich hier wieder in Kana in Galiläa, dem Schauplatz ja seines ersten Wunders, über das ich ja erst vor 2 Wochen gesprochen habe, über die Hochzeit zu Kana. Aber durch dieses Zeichen und seinen Wundern dann anschließend in Jerusalem, von denen uns aber nichts näher berichtet wird, war er in Galiläa jetzt bekannt geworden. Sprich, seine Wunder, die hatten sich herumgesprochen. Mit der Folge, dass die Galiläer ihn bereitwillig aufnahmen. Ich sage mal klar, wer möchte nicht so einen Menschen mit solchen Fähigkeiten unter sich haben? So einen Wundermann, zu dem man auch in hoffnungslosen Fällen kommen kann. Und von so einem hoffnungslosen Fall wird uns jetzt auch aus Kapernaum berichtet. Und zwar nämlich vom königlichen Beamten, das war wahrscheinlich ein Beamter im Dienst von Herodes Antipas, dem Vierfürsten von Galiläa, der wahrscheinlich eben auch selber Jude war. Und der nun aber ein riesiges Problem hatte, eine riesige Not. Denn sein Kind, sein Sohn, war krank. Ja, er war sogar sterbenskrank, todkrank. Und sicherlich hatte er auch schon alle möglichen Ärzte konsultiert. Aber letztlich vergebens. Menschlich war die Situation eigentlich hoffnungslos. Aber ich möchte uns fragen, sind uns solche Nöte heute fremd? Kann nicht jeder von uns jederzeit in so eine Situation geraten? von jetzt auf nachher? Auf jeden Fall. Und zwar mal unabhängig davon, ob wir reich oder arm sind, ob wir jung oder alt sind, Mann oder Frau, gebildet oder ungebildet. Es ist ja völlig egal, in welcher gesellschaftlichen Position wir uns befinden. Ob wir jetzt beruflich erfolgreich sind und irgendein hohes Amt bekleiden oder wir in völliger Bedeutungslosigkeit unser Dasein fristen. Ja, es ist ja völlig egal, ob wir gläubig sind oder nicht. Das alles spielt da keine Rolle. Denn jeder kann von uns von heute auf morgen in eine schlimme persönliche Turbulenz geraten, sodass wir eigentlich nicht mehr aus- und einwissen. Aber wo gehen wir dann hin mit unserer Not? Wo ist unsere Zuflucht? Nun, dieser königliche Beamte in Kapernaum hatte ja von Jesus gehört, dass er heilt und Wunder tut. Also sagte er sich sicherlich, hier ist ein Mensch, der viele andere Menschen geheilt hat, der viele andere Menschen gesund gemacht hat. Vielleicht hilft er ja auch mir und heilt meinen Sohn. Ich muss es riskieren, es ist meine einzige Chance. Seht ihr, wenn die Menschen um uns herum doch auch so denken würden. Ich wag's mit Jesus. Ich suche bei ihm eine Hilfe. Und genau das ist ja auch, was Jesus möchte. Denn er sagt ja selbst, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das heißt nicht, dass jeder, der dann zu Jesus kommt, auch körperlich geheilt wird. Das nicht. Aber auf jeden Fall würde er bei Jesus Heilung für die Seele finden, nämlich ewiges Leben. Und es ist ja unendlich viel wichtiger als körperliche Heilung. Denn wie sagt man Jesus in Matthäus 16, Vers 26? Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber seine Seele oder sein Leben einbüßte? Denkt an Rockefeller, von dem wir vorher gehört haben. Was nützt ihm das, was er hier alles gehabt hat? Was kann er mitnehmen? Was muss er zurücklassen? Alles. Oder denkt an den Ausspruch Jesu in Matthäus 5, Vers 30. Denn es ist dir besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das heißt doch, es gibt noch was viel Schlimmeres als den Verlust der Gesundheit und körperliches Leid, nämlich die ewige Verdammnis. Aber leider lehrt ja Not nicht nur beten, sondern auch fluchen. Und das ist die Tragik in solchen Momenten. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch die Trainerlegende Udo Lattek. Ich weiß nicht, ob das jemand was sagt. Leute, die sich vielleicht im Fußball ein bisschen auskennen. Er war ja der erfolgreichste Fußballvereinstrainer Deutschlands, Udo Lattek. Aber trotz all seinem Erfolg hatte er auch ganz dunkle Stunden zu durchleben. Denn sein Sohn Dirk, der starb 1981, mit 15 Jahren an Leukämie. Und die Folge damals war, dass Udo Lattek aus der Kirche ausgetreten ist und hat dies dann so begründet. Ich konnte es einfach nicht einsehen, dass ein Junge mit 15 Jahren sterben muss. Da war bei mir Feierabend mit Gott. Da war bei mir Feierabend mit Gott. Ja, nicht immer bringt die Not an Menschen näher zu Gott. Im Gegenteil. Manche verhärten sich dadurch noch umso mehr und werden erst recht zu Atheisten. Aber so war es eben nicht bei diesem königlichen Beamten. Er hatte einen schwerkranken Sohn. Er hatte riesige Not. Aber er ging jetzt aus seiner Stadt am See, nämlich Kapernaum, wisst ihr, er lag ja am See Genezareth, 30 Kilometer hinauf in die Berge nach Kana, um Jesus aufzusuchen. Und was tat er dann, als er zu Jesus kommt? Nun, er ging hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile. Das lesen wir ja hier in Vers 47. Und es ist ja auch genau das, was Jesus uns aufgetragen hat, nämlich mit unserer Not zu ihm zu kommen. Und so ruft er uns in der Bergpredigt ja auch auf, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Oder denkt an den bekannten Vers aus 1. Petrus 5, 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seht ihr, diese wunderbare Versprechen hat uns Gott gegeben. Und genau das tut jetzt dieser königliche Beamte, nämlich er bittet. Und dieses flehentliche Bitten, denke ich, zeigt auch seine demütige Haltung. Eine Haltung, wie sie Gott wohlgefällig ist. So heißt es ja im Psalm 51, 18 und 19, denn du begehrst kein Opfer, sonst wollte ich es dir geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Gott wohlgefälligen Opfer sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du, o Gott, nicht verachten. Merkt ihr, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Und genau das hatte dieser Mann mit Sicherheit. Der hatte nichts zu bringen, der hatte nichts zu fordern, sondern er konnte nur inständig bitten. Und was war seine Bitte? Nun, seine Bitte war ja, dass Jesus herabkomme nach Kapernaum und seinen Sohn heile. Ich denke, dieses Gebet, diese Bitte zeigt eigentlich zweierlei. Zum einen traute er Jesus zu, dass er seinen Sohn wieder gesund machen konnte, dass er helfen konnte. Aber es zeigt auch, denke ich, als zweites, dass er davon ausging, dass Jesus dazu eben vor Ort sein musste, sprich körperlich anwesend. Das war seine Vorstellung. Und ich denke, das ist ja menschlich völlig verständlich. Wie soll jemand helfen, wenn er weit weg ist? Was wollte mit einem Arzt, der in Hamburg ist? Aber wie reagiert Jesus? Was sagt er ihm? Vers 48. Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Wie ist dieses Wort zu verstehen? Hat nicht Jesus gerade deshalb Wunder getan, um die Menschen von seiner Gottessohnschaft zu überzeugen? Um zu zeigen, ich bin's, ich bin der Messias? Jawohl, ganz sicher. Denn wer schon öfters in der Bibelstunde war, der kennt ja den Schlüsselvers aus Johannes 20, 30 bis 31, wo es ja heißt, auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Merkt ihr, hier wird ausdrücklich betont, dass diese Wunder, die ja Zeichen sind, deshalb aufgeschrieben worden sind, damit die Adressaten glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und dass sie damit durch diesen Glauben Leben haben. Aber wie passt es dann zur Antwort von Jesus an diesen Vater zu diesem Schlüsselvers? Sind Zeichen und Wunder dann nicht positiv zu sehen? Wenn daraufhin dieser Mann glaubt, ist doch alles gut, oder? Nein, eben nicht. Denn Gott möchte, dass wir unseren Glauben nicht auf das Sichtbare gründen, nicht auf das Sehen, sondern auf sein Wort. Wenn wir nur glauben, wenn wir etwas sehen, dann ist es ja kein Glaube. Denn nach Hebräer 11 ist ja der Glaube ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und ich denke, das dürfen wir nie vergessen. Der Glaube hat es nicht mit Schauen zu tun. Wir wandeln durch Glauben, sagt Paulus, nicht durch Schauen. Und denkt hier auch mal an die Aussage von Jesus an Thomas in Johannes 20, Vers 29. Jesus sagt ja dazu Thomas, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Aber was ist viel besser? Glückselig, Gratulation, Glückwunsch an die Menschen, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das ist also noch weit, weit mehr. Jesus preist diejenigen selig, die nicht sehen und doch glauben, nämlich an sein Wort. Und ich denke, genau diesen Glauben wollte Jesus ja mit dieser Aussage bei diesem besorgten Vater provozieren, dass er sich eben nicht auf Zeichen und Wunder stützt, sondern auf sein Wort, das er ihm sagt. Seht ihr, und genau zu diesem Glauben möchte Jesus auch uns führen, dass wir unseren Glauben ganz auf dieses Wort gründen und nicht auf Zeichen und Wunder. Denn Zeichen und Wunder, bei Zeichen und Wunder ist auch der Verführung Tür und Tor geöffnet. Gerade in den letzten Zeiten, der Endzeit. Und Paulus spricht darüber im 2. Thessalonicher Brief. Wie gefährlich Zeichen und Wunder sind. Denn die können aus einer ganz anderen Quelle kommen. Gott möchte, dass wir seinem Wort vertrauen. Und das muss die Grundlage unseres Glaubens sein. Dass wir nämlich alles glauben und für wahr halten, was uns in diesem Wort berichtet wird. Und zwar einschließlich der Wunder. Denn gerade sie belegen und beweisen ja, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Die Wunder, von denen wir in diesem Wort lesen, sollten uns also zum Glauben an Jesus Christus führen. Versteht ihr? Die ganzen Wunder, die hier geschrieben sind, die sollen uns zum Glauben führen. Aber, und jetzt kommt der große Knackpunkt. Wir selber haben diese Wunder mit unseren Augen nicht gesehen. Keiner von euch war dabei, als Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Oder als er den Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Oder wart ihr da dabei? Aber ihr glaubt es, oder? Ihr glaubt es. Warum? Glaubt ihr das? Weil es hier steht. Weil es hier in der Bibel steht. Das ist das Fundament. Wir glauben es, weil es hier drin steht. Und es genügt uns. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Und wenn Gott was sagt, dann können wir uns absolut darauf verlassen. Weil es sein Wort ist. Ein wunderbares Beispiel dafür ist ja der Fischzug des Petrus in Lukas 5. Jesus hat ja vom Boot aus zu den Menschen an Land gepredigt. Und als er dann damit fertig war mit der Predigt, gab er Petrus die Anweisung, hinaus auf die Tiefe zu fahren und die Netze zum Erfangen hinabzulassen. Fachlich gesehen eine unsinnige Anweisung eigentlich. Denn am Tag zu fischen widersprach eigentlich jedem gesunden Fischerverstand. Jeder wusste, dass Fische in der Nacht an die Oberfläche kommen und so gefangen werden können. Aber was antwortet Petrus? Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Auf dein Wort. Was für eine Aussage. Eigentlich sagt er ja, im Prinzip macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Ist diese Aktion völlig unsinnig? Wir haben ja die ganze Nacht probiert. Warum soll es denn jetzt klappen? Aber weil du bist, weil du es sagst, werde ich es tun. Mit dem Resultat, dass sein Gehorsam dann wunderbar belohnt wurde. Seht ihr, und genauso wird nun auch dieser königliche Beamte auf die Probe gestellt. Aber er lässt nicht locker und bittet Jesus und fleht ihn, doch zu ihm hinab nach Kapernaum herabzukommen und seinen Sohn zu heilen. Und jetzt wird uns auch überliefert, an der Stelle jetzt, dass er Jesus mit Herr anspricht. Und zwar mit Kyrios. Was eigentlich darauf hindeutet, dass er in Jesus schon Gott erkannt hat. Und was antwortet Jesus? Geh hin, dein Sohn lebt. Was hättet ihr in dem Moment gedacht? Wie wäre es euch gegangen? Stellt sich da euch nicht die Frage, kann ich mich denn auf das Wort verlassen? Ist mein Sohn wirklich gesund? Denn er hat keinen Beweis. Denn er sieht es ja nicht, weil er nicht zu Hause ist. Er ist 30 Kilometer weg. Da sagt jemand, da geh hin, dein Sohn lebt. Und überhaupt, wie kann denn da Heilung geschehen? Er ist doch viel zu weit weg. So könnte man meinen. Also was tun? Nun, in seiner Reaktion sehen wir eben, dass er glaubte. Warum sehen wir das, dass er glaubte? Warum glaubte er? Ja, weil er hinging. Denn er ging hin. Er lief nach Kapernaum. Hätte er nicht geglaubt, wäre wahrscheinlich gegangen. Oder hätte sicherlich noch alles versucht, um Jesus doch noch persönlich zum Mitgehen zu bewegen. Halt mal, das kann ja jeder sagen. Jetzt kommst du mal wieder mit, ich will das doch, dass du fort bist. Aber das alles hat er nicht gesagt. Warum? Weil er an das Wort von Jesus geglaubt hat. Aber hier seht ihr auch mal wieder ganz eindrücklich, dass Glaube und Gehorsam zusammengehören. Echter Glaube zeigt sich immer in Gehorsam. Dass ich mich auf das Wort einlasse und dann Glaubensschritte gehe. Und dann werde ich auch erfahren, ob das stimmt oder nicht. Und so war das ja auch hier. Der Mann lief los. Er war gehorsam, weil er glaubte. Und seht ihr, als er noch unterwegs war, bekam er dann die Nachricht von seinen Knechten, dass sein Sohn lebt. Was musste es für diesen Mann eine Anspannung gewesen sein, als er für sich allein auf diesem Heimweg war? Das müsst ihr euch vorstellen. Er hat seinen Sohn todkrank zurückgelassen und da sagt jetzt jemand, geh hin, dein Sohn lebt. Und ist jetzt allein auf dem Rückweg. Lebt er denn tatsächlich? Aber wie erleichtert muss er dann auch gewesen sein, als er diese Botschaft vernommen hat, dein Sohn lebt. Aber war das vielleicht Zufall? Ist er einfach so vielleicht wieder gesund geworden? Oder kam diese Heilung durch das Wort Jesu zustande? Seht ihr, wir stehen immer in der Gefahr, wenn wir Gebetserhörung erfahren haben, diese anderweitig zu erklären. Sprich, vielleicht vernünftige Gründe dafür zu finden und es dann gar nicht mehr als ein wirkliches Eingreifen Gottes zu sehen. Weil es ja vielleicht auch ganz vernünftige Gründe in dem Moment geben könnte, damit es so geschehen ist. Ihr betet zum Beispiel um schönes Wetter für euren Urlaub in 2 Wochen. Und tatsächlich, während eures Urlaubs ist es dann auch schön und ihr könnt viel unternehmen. War das jetzt eine wirkliche Gebetserhörung? Oder wäre es vielleicht nicht sowieso so gekommen, weil gerade Hochdruckwetter war? Oder ihr sucht vielleicht einen Schlüssel oder euren Geldbeutel oder was auch immer. Und trotz intensiver Suche findet ihr das Gesuchte nicht. Und da kommt ihr dann auf die glorreiche Idee, doch einmal dafür zu beten. Und tatsächlich, plötzlich werdet ihr fündig. Ihr findet, was ihr gesucht habt. War das nur eine Gebetserhörung? Oder fangen wir vielleicht an zu zweifeln, weil es dafür ja vielleicht auch anderweitige Erklärungen geben könnte? Nun, als Gläubige sollten wir die Ursache immer bei Gott suchen. Vor allem, wenn wir dafür gebetet haben. Denn ein entscheidendes Kriterium ist immer der Zeitpunkt. Und das sehen wir eindrücklich auch in dieser Geschichte. Denn natürlich gibt es immer mal wieder spontan Heilungen. Dass Menschen vielleicht plötzlich wieder gesund werden, wieder erwachen. Oder dass auch andere Menschen gut an ihr Urlaubsziel kommen. Keine Frage. Aber hier in unserer Geschichte ging diese Heilung des Sohnes zweifellos auf den Moment zurück, als Jesus sprach, geh hin, dein Sohn lebt. Denn natürlich wollte dann der Vater wissen, um wie viel Uhr es denn besser mit ihm geworden war. Und tatsächlich, es war genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus zu ihm sagte, dein Sohn lebt. Und wie war seine Reaktion? Nun, er glaubte, er und sein ganzes Haus. Merkt ihr hier eigentlich, wie sich dieser Glaube dieses Mannes immer mehr entfaltet hat? Zuerst glaubte der königliche Beamte dem Worte, das Jesus zu ihm sagte. In Vers 50. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Das heißt, er glaubte so, wie wir vertrauenswürdigen Menschen glauben. Er glaubte ihm. Und als er dann erkannte, dass sein Sohn wirklich durch sein Wort gesund geworden war, glaubte er an ihn. Nämlich so, wie es ja auch die Samariter bekannten, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Es ist eigentlich der nächste Schritt, den ihn der Herr hier führt, indem er nämlich die göttliche Gabe dieses rechtfertigen Glaubens in ihm wirkt. Den Glauben an den Sohn Gottes, den Retter der Welt. Seht ihr, und Jesus ist es wert und würdig, dass wir an ihn glauben. Ja, dass wir ihn als Gott verherrlichen. Denn schaut euch nochmals diese Heilung an. Sie ist ja einzigartig und in vielerlei Hinsicht ja auch völlig bemerkenswert. Denn wir lesen hier ja nichts davon, dass Jesus irgendwelche Informationen eingeholt hat. Wie zum Beispiel den Namen des Vaters, woher er kam, aus welchem Ort. Wo er wohnte, sprich in welcher Straße, wie sein Sohn hieß, wie alt er denn war und was für eine Krankheit er hatte, seine Krankheitsgeschichte. Informationen, die elementar wichtig sind, um eigentlich helfen zu können. Aber seht ihr, Jesus benötigt keine dieser Informationen. Er braucht keine Anamnese. Wie sie ein Arzt durchführt. Wie lange haben sie denn die Krankheit schon? Wo tut's denn weh? Und so weiter. Die ganze Anamnese. Er braucht keine Anamnesebogen. Jesus muss nicht über irgendwas aufgeklärt oder informiert werden. Weil er nämlich schon alles weiß. Er ist allwissend. Und das bedeutet eben auch für uns, wir müssen im Gebet Jesus keine 10 Minuten lang über Situation informieren oder aufklären, wie der heißt, wo er wohnt und was er für Probleme hat und so weiter. Jesus kennt die Sachverhalte, denn er weiß schon alles. Ich habe es euch ja schon mal im Gebetsabend davor gelesen, wo Jesus sagt, dass er schon längst vorher, bevor wir irgendwas sagen, bevor das Wort auf unserer Zunge ist, kennt er das schon. Er weiß es schon. Wir brauchen ihn über nichts aufklären. Und dann guckt euch mal die Heilung selber an. Ich finde diese Heilung hochinteressant. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich eigentlich auch in Staunen und zur Anbetung. Denn schau mal an, Jesus brauchte zu dieser Heilung keine Hilfsmittel, weder andere Menschen noch irgendwelche Gegenstände. Er brauchte auch keine Medizin und er legte dem Kranken auch gar keine Hände auf. Ja, Jesus sprach noch nicht einmal ein Wort, weder zu dem Kranken noch zu der Krankheit. Er machte nur die Feststellung, geh hin, dein Sohn lebt. Obwohl er 30 Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt war. Aber diese Entfernung ist für ihn überhaupt gar kein Problem. Denn Jesus muss nicht vor Ort sein, um helfen zu können. Jesus ist jederzeit und überall in der Lage zu helfen. Denn er ist allmächtig. Und ich denke, das dürfen wir auch für unser Leben nie vergessen. Jesus ist jederzeit und überall in der Lage zu helfen. Er muss nicht vor Ort sein, er muss nicht körperlich anwesend sein. Und deshalb möchte ich uns fragen, sollten wir ihn nicht ehren, indem wir ihm von ganzem Herzen vertrauen, seinem Wort, seinen Verheißungen in jeder Lage unseres Lebens? Bauen wir auf ihn so bedingungslos wie dieser königliche Beamte? Prüfen wir unseren Glauben doch mal auf diese beiden Bestandteile. Denn sie gehören unbedingt zusammen, nämlich der Glaube an ihn und an sein Wort. Das gehört zusammen. Aber, und das war ja noch nicht alles hier, denn nicht nur er glaubte dann, sondern sein ganzes Haus. Kinder, vielleicht noch Knechte, sein ganzes Gesinde. Aber hier seht ihr mal den Segen, der entstehen kann, wenn eine Person einer Familie zum Glauben kommt. Was das für Wellen schlagen kann. Ich habe das ja in Südtirol erleben dürfen, als ich vor 30 Jahren oder schon über 30 Jahre her in Südtirol war. Und als dann eine Frau durch mich zum Glauben gekommen ist, ist dann anschließend fast die ganze Familie zum Glauben gekommen. Bis heute. Und ich werde sie ja, so Gott will, jetzt in Kürze dann wieder besuchen. Die haben mich eingeladen. Eigentlich die ganze Familie zum Glauben gekommen und noch andere aus dem Ort. Also unglaublich, was Gott wirken kann durch einen kleinen Anfang. Und solche Beispiele gibt es viele, wie Gott über Bitten und Verstehen segnet. Aber vergessen wir hier nicht, wie alles angefangen hat. Der Mann war gekommen, um vom Herrn das irdische Leben seines Sohnes zu erbitten und hat darüber hinaus ewiges Leben für sich und sein Haus gefunden. Aber das zeigt eben auch, wie Gott eine schwere Lebenskrise gebraucht oder gebrauchen kann, um Menschen für sich zu gewinnen. Und vielleicht war ja so eine Krise, ich weiß es nicht, ja auch die Grundlage für unsere Bekehrung. Und ich denke, da müssen wir jetzt mal gucken, wie das alles war beim Einzelnen. Aber oftmals ist es irgendwo Lebenskrise, ein Problem und dann kommt man ins Nachdenken. Aber so kann aus großer Not unermesslicher Segen entstehen. Wichtig ist nur eines, dass wir eben bei ihm, bei Jesus unsere Zuflucht suchen und nicht an einem anderen Ort. Amen.